Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zu Aquarellfarben und der Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Lind und ich liebe die Natur über alles. In meinen Kursen und Aquarellen geht es deswegen immer um die Kombination von Naturliebe und Aquarelltechniken. In diesem Podcast gibt es einen Wechsel zwischen Folgen zu den Pigmenten in Aquarellfarben. Es gibt Folgen mit Podcast-Spaziergängen und ich lade ab und zu interessante Gäste zum Podcast ein. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu Folge 125. Heute geht es um Opernrosa. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge anhörst, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und wenn du das erste Mal beim Aquarellmal-Podcast bist, dann heiße ich dich ganz besonders herzlich willkommen. Wenn du wiedergekommen bist, wunderbar. Und ich möchte mich gleich mal kurz auf die vorherige Folge beziehen. Ich habe sie jetzt nicht nochmal angehört. Es ist möglich, dass ich da gesagt habe, dass sich jedes einzelne Insekt von dem Insekten-, Zeichnen- und Aquarellkurs Wilde Winzlinge ausführlich beschreibe im Podcast und erzähle, welche Aquarelltechniken man da lernen kann in dem Kurs. Es ist möglich, dass ich das gesagt habe, aber das ist ja gar nicht so interessant. Nicht so interessant, wie sich die Videos selbst anschauen und selbst Insekten zeichnen und malen. Ja, der Kurs Wilde Winzlinge ist jetzt zum Download fertig. Auf meiner Kursplattform Aquarellmomente kannst du ihn finden und ich kann ihn echt empfehlen. Also ich bin jetzt gerade noch an dem Punkt, wo ich denke, oh, ich will ja nie wieder was anderes machen als Insekten zeichnen und malen, weil es da so viel zu entdecken gibt, so viele verschiedene Facetten und ja, es ist einfach richtig, richtig mein Wohlfühlgebiet. Habe ich so festgestellt. Aber gestern war ich mit einer Freundin und ihren Kindern an einem Bach hier in Lüneburg spazieren, ins Dunkel hinein tatsächlich. Also ich war gestern, während es dunkel wurde, im Wald und das war ganz, ganz wunderbar. Und es war sehr, sehr schön, den Bach gurgeln zu hören und dann auch kleine Stromschnellen zu sehen. Und da habe ich schon gemerkt, dass es mich total auch zum Thema Wasser hinzieht. Also möglicherweise komme ich ganz natürlich aus dem Insektenthema heraus und in etwas Neues hinein. Ja, und ich habe gerade auf einem meiner Lieblingspodcasts, dem Plein Air Podcast mit Eric Rhodes, das ist ein englischsprachiger Podcast aus den USA, da habe ich gerade eine Folge mit James Gurney gehört. Das ist ja ein ganz, ganz toller Künstler, der mich auch früh, vor vielen Jahren schon sehr beeindruckt hat. Und James Gurney hat gesagt, ganz zum Schluss hin so als Strategie oder an irgendeiner Stelle hat er es gesagt, was kann er empfehlen, wie man so vorgehen soll. Und er meinte, geh halt mit deinem Herzen. Und das finde ich super, super gut. Also ich gehe so mit dem Herzen durch die Kunst und wenn alles gut läuft, erstelle ich nebenher immer mal einen Kurs zu den unterschiedlichen Themen. Und Leute, die dann per Zufall an einer ähnlichen Stelle auf ihrer Reise mit der Kreativität sind, finden den dann hoffentlich. So denke ich mir das. Ja, und gefunden habe ich ja nun, das habe ich glaube ich neulich schon erzählt, mein kleinen Tribe, also eine Gruppe von Leuten, die jetzt in meinen Mitgliederbereich eingetreten sind, Wildlife Aquarell. Ach, und das ist total schön und ich fühle mich da so pudelwohl mit diesen lieben Menschen zusammen. Wir haben zusammen schon einige Tutorials besprochen und viele von den Mitgliedern waren auch bei dem Insektenkurs jetzt dabei. Ja, super, super schön. Also es ist gerade eine ganz tolle Zeit. Es ist keine besonders ruhige Zeit, muss ich sagen, was ich weiß auch nicht. Also im Oktober, als meine Freundin Andrea meinte, sie macht den ganzen Dezember frei, da fand ich das super radikal, aber eigentlich auch richtig. Weil irgendwann muss man ja auch mal in die Ruhe kommen, ne? In der Natur ruht jetzt alles. Die Tage sind kurz und wenn man zum Beispiel immer nur aufstehen würde, wenn es hell ist, würde man auch wirklich sehr viel schlafen und dann schafft man automatisch nicht so viel. Und dann kann man ja auch einfach ruhiger machen jetzt mal. Und es hat mich sehr beeindruckt und ich habe so für mich gedacht, dass ich das sicher nicht schaffen werde, weil ich wusste, dass ich einen Weihnachtsmarktstand haben werde und dass verschiedene andere Dinge jetzt im Dezember noch passieren müssen. Ja, und es ist überhaupt nicht ruhig. Also bei mir nicht. Der Weihnachtsmarkt war prima. Also es war ganz, ganz toll. Es war eine sehr schöne Erfahrung, mit Leuten direkt und live über meine Kunst zu sprechen. Es hat mich auch sehr beflügelt. Der eine Käfer, der große Rosenkäfer, das ist die erste Lektion in Wilde Winzlinge, der war mit auf dem Stand beim Kunsthandwerkermarkt und der hat von fern die Leute zum Stand gezogen. Das fand ich auch ganz beachtlich. Also ein großer, schillernder Käfer. Ist übrigens auch ein ganz tolles Video in dem Kurs. Und ich konnte ganz viele schöne Gespräche führen. Ich konnte mal hören, was Eltern von kleineren Kindern so für Bedürfnisse haben, wenn es um Kunst geht. Also ich glaube, in Lüneburg gibt es halt einfach nicht genug Angebot für Eltern mit Kindern, mit kleineren Kindern. Und ich wurde mehrmals gefragt, ob ich da was anbieten könnte. Ja, und ich habe einfach auch eine ganze Menge Abnehmer für meine Werke gefunden. Das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht. Also ich werde wohl 2025 ab und an mal auf einen Markt gehen, wenn ich es schaffe, da einen Platz zu bekommen. Ich bin jetzt gerade im Bewerbungsprozess und ja, werde dann mal da so meine Fühler ausstrecken. Aber für meine Kursplattform und für die Mitgliedschaft sind auch viele Dinge geplant, beziehungsweise die laufen dann so weiter. Und da habe ich das Gefühl, es ist jetzt alles in einem sehr guten Fahrwasser. Und ich freue mich, weil ich heute endlich mal Opernrosa besprechen kann. Das ist ja eine ganz, ganz tolle Farbe. Und ich fange jetzt mal an damit. Ich trinke erst noch schnell einen Schluck Tee und dann geht's los. Opernrosa. Stell dir vor, es ist ein grauer Dezembermorgen. Du stehst am Rand der Stadt und schaust über die Auenwiesen und Felder. Der graue Himmel drückt so ein bisschen und die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen. Oder ist sie vielleicht doch aufgegangen und du kannst es noch nicht sehen, weil es so bedeckt ist? Ja, doch, die Sonne muss aufgegangen sein, denn in das Grau mischt sich jetzt ein wenig Rosa rein. Ganz kühl und frisch, aber ein wenig leuchtend. Ein ganz zartes Rosa. Opernrosa im grauen Dezemberhimmel. Opernrosa ist für mich ein ganz essentieller Farbton, in den ich immer in meinen großen Paletten mitführe, denn es ist unglaublich vielseitig einsetzbar. Weil Opernrosa ein Rosa ist, kann ich es sehr gut in Himmeln einsetzen. Wenn es ein Magenta wäre, wäre es für viele Anwendungsbereiche im Himmel so kräftig, dass ich ganz doll aufpassen müsste, dass ich sehr viel Wasser nehme. Weil es ein Rosa ist, kann ich es auch im Himmel reinsetzen und es bringt da keine Unwucht in die Farbmischung. Und mit jedem Blau ergibt Opernrosa ein überzeugendes Violett. Also ist dann auch für Blumen sehr gut geeignet oder auch für rote Zwiebeln oder Auberginen oder so. Und mit jedem Gelb ergibt Opernrosa ein strahlendes Orange. Also Opernrosa ist so kühl und so leuchtend, dass der Mischpartner jeweils ein bisschen egal ist, weil Opernrosa so eine starke, kühle, leuchtende Farbeigenschaft hat. Die besondere Leuchtkraft der Farbe schlägt sozusagen immer durch. Und das ist ein Segen und eben auch der Grund, warum ich ohne Opernrosa nicht mehr malen möchte. Aber es ist auch ein wenig problematisch und das erzähle ich dir jetzt gleich, warum. Also Opernrosa wird unter diesem Namen geführt. Bei Schminke heißt es Brillant Opernrosa. Und es ist ein helles, leuchtendes Rosa. Ein kühles, auch noch, ja, es ist ein kühles Rosa. Das Pigment, das dafür verwendet wird, ist PR122 und das ist Chinacridon Magenta. Und in den allermeisten Fällen ist auf der Tube auch angegeben, dass der Aufheller Rhodamin B, der mit der Pigmentbezeichnung BV10 geführt wird, auch enthalten ist. Also ist in so einer Tube Opernrosa PR122 und BV10 auf der Seite aufgedruckt. Und Rhodamin B ist ja neu, also Chinacridon Magenta, da gibt es schon eine Folge zu, oder zu den Chinacridonen überhaupt. Rhodamin B ist ein Aufheller und der hat fluoreszierende Eigenschaften, hat einen ganz großen Anwendungsbereich, aber ganz einleuchtend ist, weil es fluoreszierend ist, wird es Wasser beigegeben, wenn man eine Fließrichtung ermitteln möchte oder wenn man gucken möchte, wenn es da oben in den Berg reingeht, kommt es dann wirklich da unten raus, wo wir denken, oder kommt es woanders raus? Da gibt es Messgeräte, um Fluoreszenz zu messen. Dafür wird Rhodamin B häufig verwendet und es ist auch schon lange bekannt. Es ist nichts Neues. Es ist seit dem 19. Jahrhundert bekannt und kann synthetisch hergestellt werden. Ja, und das Interessante jetzt an Opernrosa, weil es diesen Aufheller enthält, ist, dass es deswegen eben unglaublich doll leuchtet. Rhodamin B ist so fluoreszierend und so lumineszent, also hat so eine starke Leuchtkraft, fast wie klares Wasser. Und das ist halt das Besondere an Opernrosa. Deswegen kann es so doll leuchten, weil es mit diesem Leuchtstoff sozusagen verbunden wird. Opernrosa gibt es von mehreren Herstellern. Auf der Datenbank Artist Pigment Database habe ich 14 Einträge gefunden. Sechs davon sind mit einem Bild versehen, sodass ich mir auch da die Farbe genau anschauen konnte. Und zwar sind das Schminke, jetzt in der Reihenfolge, wie es da aufgeführt ist, Schminke, Winsor & Newton, Rosa Gallery, Aquarellfarben, Sennelier aus Frankreich, Michael Harding aus den USA. Das waren jetzt tatsächlich nur fünf, ja. Genau, und es gibt da keine großen Schwankungen, was das Farbbild angeht. Also Opernrosa sieht tatsächlich immer gleich aus. Sollte ich nicht sagen, aber es sieht sehr, sehr ähnlich aus bei all diesen verschiedenen Herstellern. Die Eigenschaften unterscheiden sich aber ein bisschen. Ich kenne das Opernrosa von Winsor & Newton. Das war das erste, was ich jemals verwendet habe. Und ich habe zwischenzeitlich mal das von Schminke ausprobiert und fand dann aber, obwohl sie sich halt sehr ähnlich sehen, dass es ja überhaupt nicht so ist wie das Opernrosa von Winsor & Newton, das ich kenne. Und das wollte ich dann auch nicht weiter verwenden. Es strahlt nicht ganz so doll. Und Schminke gibt auch nicht an, dass da BV10 enthalten ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass da auch Rhodamin B enthalten ist. Also das ist das eine und die Eigenschaften unterscheiden sich ein wenig. Also Opernrosa ist lasierend oder halblasierend und es ist ein relativ helles Rosa. Nur bei Michael Harding färbt Opernrosa das Papier, also ist dieses Staining, bei den anderen nicht. Eignet sich also dann dafür, auch abgewaschen zu werden oder wo die Farbe entfernt wird und das Papier darunter ist dann noch relativ weiß. Michael Harding ist, glaube ich, keine Marke, die in Europa so viel gekauft wird, aber das ist in der Datenbank eben so enthalten gewesen und ich finde es auch interessant zu wissen, dass sogar Opernrosa das Papier färben kann. Granulation gibt es keine bei Opernrosa von Schminke und Winsor & Newton, Aber interessanterweise, das Opernrosa von Rosa Gallery hat eine relativ gut sichtbare Granulation und das von Sennelier granuliert ein wenig. Die Lichtechtheit müsste eigentlich ziemlich hoch sein bei Opernrosa, weil es ein Chinakridon ist. Und die weisen alle ausgezeichnete Lichtechtheit auf. Aber hier liegt wieder mal so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Die Lichtechtheit von Opernrosa wird insgesamt als gering eingestuft, wenn sie überhaupt angegeben wird. Und das hat mit Rhodamin B, also BV10, zu tun. Das hat einen starken Einfluss auf die Lichtechtheit dieser Farbe. Die kann nicht mit Sicherheit garantiert werden. Und meine Schlussfolgerung an dieser Stelle, habe ich sicherlich auch schon oft gesagt, ist, dass das zwar eine wunderschöne Farbe ist und ich würde auch immer dafür plädieren, sie dann auch zu verwenden, weil du vom Herzen her dann einfach glücklich bist, wenn du sie verwenden kannst. Und das würde ich auch immer empfehlen. In Mischfarben wäre es dann gut, wenn sie nicht den hauptsächlichen Anteil haben, sondern einen geringen Anteil, wenn die Bilder für den Verkauf gedacht sind. Ansonsten, wenn du es verwendet hast und zwar direkt aus der Tube oder aus dem Näpfchen ungemischt, dann leg einfach UV-Schutzlack drauf. Zwei Schichten UV-Schutzlack und brauchst dir keine Sorgen machen. Und in Skizzenbüchern bei Kunstdrucken hast du natürlich da überhaupt kein Problem. Das ist voll easy. Also da würde ich mich von diesem Lichtechtheitsrating immer nicht so richtig abhalten lassen. Zur Geschichte von Opernrosa habe ich was ganz Interessantes gefunden. Ich habe nämlich ein Buch, ich besitze ein Buch, das heißt Rosa. Und ich wusste noch aus meinem Soziologiestudium, dass die Farbassoziation oder die Bedeutungszuschreibung, die wir zu Farbe haben heutzutage, dass die historisch gesehen häufig ganz anders waren und dass Rosa mit dazu gehört. Und zwar ist Rosa, steht auch hinten auf dem Einband, die Farbe der Liebe und der Empfindsamkeit. Heute. Denn im 15. Jahrhundert und auch noch im 17. Jahrhundert war Rosa die Farbe der Aristokratie und der Männer. Jungen, also die Kinder von Adligen in Porträts, wurden häufig mit rosaner Kleidung dargestellt. Könige, um bestimmte Eigenschaften zur Schau zu stellen auf Porträts, wurden mit Pink oder Rosa gekleidet dargestellt. Und ich möchte da mal kurz aus diesem Buch zitieren. Und zwar ist es hier ein Bild von Heinrich IV. Als Mars von Jakob Bunel stammt dieses Gemälde. Entstanden ist es zwischen 1605 und 1606. Also, es heißt: Durch den Import von Brasilholz nach Europa wird es in der Renaissance endlich möglich, Gewebe rosa zu färben. Der Farbton erfreut sich in aristokratischen Kreisen immer größerer Beliebtheit, vor allen Dingen in der Garderobe der Herren. Während die Farbe rosa heutzutage mit zahlreichen Stereotypen und vor allem mit Weiblichkeit verbunden wird, wird sie zu Beginn der Renaissance der Männlichkeit zugeschrieben. Diese Assoziation bleibt bis ins 18. Jahrhundert bestehen, als die Marquise de Pompadour den Farbton bei den Damen des Hofes verbreitet. Rosa gilt lange Zeit als Abstufung von Rot und symbolisiert Macht und Kraft und steht damit für Männlichkeit. Und vor diesem Hintergrund ist es wenig erstaunlich, dass Jakob Bunel Heinrich IV. In einer pinkfarbenen Rüstung malt. Als siegreichen König mit imperialen Insignien, als kämpferischen König, der den Feind besiegt. Gekrönt mit einem Lorbeerkranz und mit dem Befehlsstab in der Hand stellt er den Fuß auf die Rüstung seiner Gegner. Seine eroberungsfreudige Autorität entlehnt er dem Kriegsgott Mars, als der ist er hier ja dargestellt. Allerdings zieht er der Farbe Rot ein frisches, leuchtendes Rosa vor. Es unterstreicht seine Forschheit, soll das Werk doch seine kriegerischen Absichten abdämpfen. Natürlich triumphiert Heinrich IV., aber er ist gerecht und gnädig. Das zeigen auch sein zartes Lächeln und sein fast liebevoller Blick. Ein friedenstiftender und freundlicher König. Der rosa Farbton schwächt die Intensität des Rots ab. Und Rot ist die Farbe der Macht. Damals gewesen und wird ja heute immer noch so betrachtet. Und das finde ich eine ganz wichtige Information zur Farbe Opernrosa, weil es hilft, diese starke Verbindung, die wir vielleicht in unseren Köpfen schon haben, zwischen rosa, pink und allem, was so weiblich, kitschig, weich, zart oder zu zart sogar ist, ein bisschen aufzuweichen und sich einfach auch von Vorurteilen, was diese Farbe angeht, zu lösen. Und gleichzeitig eben auch zu öffnen für neuen Input, was rosa bedeuten kann und tatsächlich auch, wofür man es verwenden kann. Opernrosa jetzt in diesem Fall. Ja, und auch aufgrund der interessanten Geschichte und des Hintergrunds gehört rosa, Opernrosa für mich mittlerweile einfach ganz fest in die Palette hinein. Wie gesagt, die Lichtechtheitseinstufung kümmert mich da nicht so. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich kenne es jetzt von Winsor & Newton, interessiere mich nach dieser Recherche jetzt aber auch für das von Sennelier, weil es da eben eine Granulation gibt. Und das von Rosa Gallery, das ist stark granuliert, das finde ich auch ganz interessant. Also vielleicht kann ich ja mal die anderen Opernrosa-Farbtöne mir genauer anschauen. Ja, und damit sind wir am Ende von dieser neuen Folge. Ich möchte dich noch kurz auf etwas hinweisen. Bis zum Ende des Jahres habe ich meine beiden Landschaftsmalkurse, das kleine Landschaftsaquarell und das Wiesenaquarell, reduziert. Beide sind jetzt für 25% weniger zu haben und das gilt bis zum 31. Dezember. Und danach funktioniert der Rabattcode Landschaft 25, alles groß geschrieben, nicht mehr. Und ich habe nicht vor, meine Kurse häufig mit Rabatt anzubieten. Ich mache das, glaube ich, nur so ein oder zweimal im Jahr. Und heute ist, also momentan, ist eins dieser Male eine gute Gelegenheit. Und du kannst einen Kurs übrigens auch als Geschenk jemandem übergeben zu Weihnachten. Da gibt es ein Feld für ein Bestellformular, wo du dann die E-Mail-Adresse der beschenkten Person einträgst. Und das ist eigentlich auch ein ganz nettes Geschenk, weil so ein Online-Kurs bedeutet ja immer, dass du dich hinsetzen und ein Video schauen kannst, wann es für dich gerade richtig gut passt. Oder machst du dir eine schöne, kreative, gemütliche Stunde oder zwei. Und sowas kann man ja immer ganz gut verschenken. Und wenn du der Meinung bist, dass du eigentlich auch etwas für dich brauchst, aber diese Landschaftskurse sind es jetzt nicht, vielleicht hast du ja Lust, zu Wildlife Aquarell, zu meiner Mitgliedschaft dazuzustoßen. Die Konditionen sind, wie ich finde, extrem günstig. Und du bekommst dann alle 2 Wochen ein neues Video, bist automatisch in der Gruppe mit drin. Das ist somit die beste Gruppe, die es überhaupt gibt. Und kannst dann zu den Live-Treffen kommen oder auch nicht, ganz wie du möchtest. Kriegst auf jeden Fall ganz viel Unterstützung für alle Malprojekte, auch welche, die jetzt nicht von mir angeregt sind. Und ich kriege tatsächlich auch viel Anregung von dieser Gruppe. Und ich bin ganz froh, dass wir einander gefunden haben. So, es fehlt jetzt noch das Ziehen der Farbe für die nächste Folge. Hier ist die Dose. Ich ziehe jetzt mal blind. Also ich gucke an die Decke. Okay, hier sind nur die Farben drin, die noch nicht dran waren. Ah, Sepia. Ah, Sepia, wunderbar. Freue ich mich drüber. Weiß ich auch noch nicht viel drüber. Ich glaube, es hat was mit Tinte aus Tintenfischen zu tun. Das ist die Farbe für die nächste Farbfolge. Ich würde mich freuen, wenn du einer Freundin oder einem Freund, dem diese Folge vielleicht auch gefallen könnte, der vielleicht Opernrosa auch mag, wenn du den darauf hinweist. Das wäre super top. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ein ganz frohes neues Jahr und vorher auch noch ein schönes Weihnachtsfest. Wir fliegen wieder in die USA und vielleicht melde ich mich zwischen den Jahren von dort mit einer neuen Folge, weil ich mich eigentlich immer ganz gern aus Tennessee melde und dir von meinen Vögelchen, die ich da immer wieder treffe, erzähle. Mal sehen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass einige der Tipps für dich nützlich waren. Wenn du auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast, auch da, wo du ihn jetzt gerade hörst. Und wenn du ihn bewerten möchtest, dann würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify richtig doll freuen. Mehr zu den Themen, die ich hier anspreche, gibt es auf meiner Webseite www.antjegillen.com und da kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden und erfährst von Kursen, Angeboten und allem anderen noch ein bisschen eher als Podcast-Hörer. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!